Vielen Dank für die schöne Musik und vielen Dank für das wirklich herzliche Willkommen. Also das ist, das möchte ich ganz besonders unterstreichen, das ist richtig familiär und das gefällt mir gut, das tut mir gut, muss ich sagen. Dass ihr wusstet, dass ich heute Geburtstag habe, also das überrascht mich doppelt, muss ich sagen. Das interessiert mich dann noch, wo diese Verknüpfung herkommt. Ja, ich bin noch nie in Bern in der Gemeinde gewesen. Ich war schon öfter mal in der Schlosshaldenallee, glaube ich. Aber ich bin orientierungslos momentan. Ich weiß nicht genau, in welcher Richtung das hier ist. Und ich freue mich, zum ersten Mal in der Gemeinde Bern zu sein. Und ich freue mich, jeden von euch zu sehen. Also ich muss mal sagen, so euer Altersdurchschnitt heute Abend ist auch sehr ermutigend, finde ich. Also da sind alle Bereiche vertreten, vielleicht formuliere ich es mal so, wobei ich natürlich nicht ganz verschweigen kann, dass mir junge Leute auch immer besonders am Herz liegen, weil die haben noch so viel Kraft und Kreativität und Energie. Und wenn man manchmal in Gemeinden kommt und es sind manche Altersbereiche gar nicht mehr vertreten, das ist eigentlich schon ein trauriges Bild. Es freut mich sehr. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass wir beide heute Abend bei euch sein können. Und ihr habt mir ja auch ein spezielles Thema mit auf den Weg gegeben, schon als mich die Rebecca kontaktiert hat vor einiger Zeit. Und es ist ja fast gar nicht überraschend gewesen für mich, weil bisher hatte ich mit Geschwistern aus der Gemeinde Bern ein bisschen Kontakt, nicht so sehr persönlich, sondern mehr auch über E-Mail und so. Und da ging es meistens um das Thema Mission. Sehr interessant. Und das war auch das Thema, was ihr mir aufgegeben habt. Und ich habe daraus versucht, mal so ein Generalthema zu formulieren für heute Abend und morgen Vormittag und morgen Nachmittag, glaube ich, noch für eine Stunde. Ne? Und ich habe das genannt, wenn Unmögliches möglich wird. Und das hört sich eigentlich schon herausfordernd an, oder? Und ich glaube, das ist bei Missionen oft so. Da ist so der Moment, wo einem anfangen, die Knie zu wackeln, weil man unsicher wird, weil man wirklich die Abhängigkeit spürt, weil man manchmal sagt, oh, wenn es um Mission geht, sind vielleicht nicht alle Plätze besetzt. Heimatmissionsleiter gibt es bestimmt in Bern. Ich merke immer wieder so aus meiner begrenzten Erfahrung als Prediger, wenn dann so Wahlen sind in den Gemeinden, scheint mir, ist das einer der Bereiche der Dienste zu sein, die mit am schwierigsten zu besetzen sind. Und ich muss gestehen, ich komme gerade aus einer Gemeinde, das ist mit die größte in Österreich und ich habe nichts Gutes aufzuweisen. Wir haben momentan keinen Heimatmissionsleiter. Woran liegt es wohl? Sicherlich leben wir in einem echten Missionsgebiet hier, glaube ich, in Mitteleuropa. Das heißt, manches ist nicht so leicht. Wir erleben Herausforderungen. Es ist nicht nur so, dass man Menschen einlädt und dann sind sie offen und sie kommen, sondern... Gut, aber nicht vorgreifen. Heute Abend wollte ich einfach mal mit einer Frage beginnen. Ich habe so das Stichwort auch dialogisch gelesen, so bei der Einladung. Das finde ich sehr gut. Also was ihr braucht, eure Bibeln, habt ihr dabei, super. So, wenn man jetzt mal an die Bibel denkt, 66 Bücher, viele, viele Seiten, und wir wollen was über Mission lernen aus Gottes Wort. Wo würden wir denn da nachschauen? Und spätestens jetzt würde ich euch einladen, eure Bibeln mal zur Hand zu nehmen, ob die jetzt elektronisch sind oder so in gedruckter Form, wie ich das habe, sagen, in den 66 Büchern, wo finden wir denn da besonders was zum Thema Mission? Wo sagen, sagt Gott uns etwas darüber und das könnten wir fast erwarten. Ich glaube, du hattest schon was genannt, oder habe ich das richtig? Ja, hundertprozentig, Apostelgeschichte. Wie viele Kapitel bietet uns die Apostelgeschichte, um etwas über Mission zu lernen? 28 Kapitel in der Apostelgeschichte, super, da sollten wir noch ein bisschen drauf kommen. Also das war eine sehr gute Antwort. Habt ihr noch mehr Antworten? Wo könnten wir in der Bibel was erwarten zum Thema Mission? Wie haben das andere gemacht? Wie können wir was ableiten für uns heute? Wo gibt Gott uns Impulse? Das ganze Leben Jesu. Ja, stimmt, das hat mit der Mission zu tun, keine Frage. Also das heißt, in den vier Evangelien finden wir sicherlich viel. Und ihr wisst ja, die vier Evangelien, die unterscheiden sich so ein Stück weit. Sehr interessant, dass der liebe Gott Menschen gebraucht, die nicht zu Schreibmaschinen degradiert, sondern jeder von ihnen schreibt auch so in seiner Art. Und wenn man ein bisschen tiefer schaut, glaube ich, merkt man auch, jeder hat auch so seine Zielgruppe. Was heißt denn das? Das heißt, wir sehen, nicht für alle Menschen wird das scheinbar genau gleich aufgeschrieben. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte mit der Anhängerkupplung kennt. Könnte sein, ihr habt sie schon mal irgendwo gehört. Die fällt mir gerade bei dem Moment ein. Also ich war ja in meinem Leben, bevor ich gläubig geworden bin, Soldat, weil ich dachte, das wäre die beste Entscheidung nach dem Abitur. Und dort habe ich einige Seminare auch gemacht und einige Ausbildungen in der Offizierslaufbahn. Und eine Sache werde ich nie vergessen, das ist die Geschichte mit der Anhängerkupplung. Ich war für einige Monate in einem Transportbataillon. Da mussten wir atomare Kurzstreckenwaffen der Amerikaner transportieren, hatten so geländegängige Fahrzeuge und als Fahnenjunker war meine Aufgabe, eine kleine Gruppe von Soldaten zu beaufsichtigen. Die mussten Fristenarbeiten durchführen. Das heißt, wir sind dann morgens, haben den Blaumann angezogen, sind in diese Garagen gegangen. Da standen dann genau wie die Stühle hier die ganzen LKWs, über 100. Und die hatten hinten alle so eine Anhängerkupplung. Also nicht so wie beim Auto, ein bisschen größer, die kann man dann so aufmachen und dann gibt es oben, unten, links und rechts jeweils einen Schmiernippel. Und die hatten die Aufgabe dann, die abzuschmieren, also mit Putzwolle den Schmiernippel sauber zu machen, die Fettpresse anpressen, bis das Fett hinten wieder sauber rauskommt, Schmiernippel wieder sauber machen. So pro Fahrzeug, die haben jetzt natürlich nicht im Akkord gearbeitet, ja, weiß nicht mehr, eine Viertelstunde oder so. Ja, dann könnt ihr euch vorstellen, sieht man da, also da kann man einige Tage verbringen mit der Arbeit. Und das mussten die immer machen. Neues Fett rein, eigentlich altes raus. Und wir mussten das, glaube ich, ich weiß nicht mehr genau, alle 6 Monate machen. Das lag an der zentralen Dienstvorschrift. Das war also ein Befehl, schriftlich formuliert. In allen Einheiten musste das gemacht werden, damit die nicht trocken läuft. Auch in unserer Einheit. Das Problem in unserer Einheit war, wir hatten keinen einzigen Anhänger. Das heißt, sie haben das neue Fett reingespritzt und das neue Fett kam raus, weil die Kupplung überhaupt nicht bewegt wurde. Aber es stand in der zentralen Dienstvorschrift. Deswegen musste man. Und ihr könnt euch vorstellen, die Motivation dieser jungen Soldaten war nicht sehr groß, das zu tun. Das nenne ich 0815 Ansatz. Egal wie die Situation ist, egal was vor dir ist, so steht's, so machen. Immer ordentlich Fett rein. Und ich glaube, Gott behandelt Menschen nie im 0815-Ansatz, sondern er sieht die besondere Situation des Menschen. Und ich glaube, deswegen ist es nicht zufällig, dass wir sagen, in den 4 Evangelien finden wir schon Unterschiede. Wenn er die ein bisschen genauer anschaut, glaube ich, merkt man, da bringt jeder Schreiber auch so ein Stück seine Eigenheit mit und er hat auch so seine Zielgruppe. Wenn wir jetzt nochmal auf die ursprüngliche Frage kommen, neben den 28 Kapiteln der Apostelgeschichte, hast du gesagt, im Leben Jesu, wo denn in den Evangelien? Wo könnten wir was finden? Und da gibt es ein Evangelium, da fasst der Schreiber entscheidende Dinge so in größeren Reden zusammen. Und man nennt es auch das Evangelium der Reden. Und da gibt es auch eine Rede, die hat mit Mission vor allen Dingen zu tun. Könnt ihr mir helfen, wo das ist? Ja, geht hin und tauft alle. Wo steht das? Oh, das können wir zusammen finden, oder? Bitte? Letztes Evangelium, Matthäus-Evangelium. Super. Genau, das nennen wir klassisch oft so den Missionsauftrag, genau wie du das angesprochen hast. Ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums. Das hat interessanterweise auch 28 Kapitel. Hat man nicht gerade schon mal ein Buch mit 28 Kapiteln? Apostelgeschichte. Genau, und am Ende von Matthäus Kapitel 28 steht genau der Text. So der Missionsbefehl meistens überschrieben. Haben wir schon was Wichtiges gefunden? So, aber ich wollte noch mal wissen über Mission, wie Mission gehen soll. Finden wir da irgendwo in den Evangelien einen speziellen Abschnitt, der sich damit beschäftigt? Genau, zum Beispiel das Gleichnis vom Seemann. Ja. Matthäus wird eigentlich immer als das Evangelium der Reden. Und vielleicht erinnert ihr euch, Matthäus hat größere Reden. Manche wisst ihr. Das fängt zum Beispiel an Kapitel 5 bis 7. Ganz bekannte Rede Jesu. Die Bergpredigt kennen wir, ne? Genau. Und dann kommt in Matthäus, könnt ihr noch eine Rede kennen, der ganz bestimmt für Adventisten ganz wie Muttermilch fast. Matthäus? 24, genau. Und eigentlich sollten wir das nicht trennen. Was steht in Matthäus 24? Die ganzen Sachen, Zeichen der Zeit und so weiter. Und was kommt in Matthäus 25? Oh, schnell mal aufschlagen, wenn wir es nicht wissen. Die Jungfrauen, genau. Was machen die Jungfrauen? Das ist das? Die schlafen. Stimmt. Schlafende Jungfrauen. Jesus erzählt eine Geschichte von schlafenden Jungfrauen. Er erzählt dort das Gleichnis, genau. Und danach erzählt er noch ein Gleichnis. Von den? Ja, genau. Und danach erzählt er noch ein Gleichnis. Von den Talenten ist das zweite. Dann erzählt er noch ein Gleichnis. Ein bisschen lauter. Vom Weltgericht. Jetzt frage ich euch, haben diese Gleichnisse, oh, es helft mir nochmal, was ist ein Gleichnis? Was könnten wir sagen, was ist ein Gleichnis? Eine Typologie, das heißt, darin wird was ausgedrückt, was irgendwie später sich stärker noch erfüllt. Ja? Und meistens geht es um einen zentralen Punkt immer bei einem Gleichnis. Haben diese Gleichnisse in Matthäus 25 was mit der Botschaft in Matthäus 24 zu tun? Das ist eigentlich schon keine gute Frage. Da wird schon deutlich, dass sie es haben, gell? Habe ich nicht gut gemacht. Was haben sie mit Kapitel 24 zu tun? Vielleicht können wir das ganz kurz klären. Wenn Jesus in Kapitel 24 sagt, das sind die Zeichen der Zeit und mein Tag der Wiederkunft ist nahe. Welche Frage bleibt denn eigentlich offen? Eine Idee? Jesus sagt, also wenn ihr das alles seht, dann wisst ihr,
was sollen wir bis dann machen?
Bitte?
Was sollen wir bis dann machen?
Was sollen wir bis dann machen? Oder mit anderen Worten, wie sollen wir uns auf diesen Tag denn vorbereiten? Und jetzt lest mal die 5 Gleichnisse, die am Ende von Kapitel 24 stehen und Kapitel 25. Ich habe den Eindruck, jedes dieser Gleichnisse beantwortet eine andere Facette auf die Frage, wie kann ich mich auf den Tag der Wiederkunft vorbereiten? Schaut euch das mal an. Also sie sind nicht, manchmal müssen wir aufpassen, da haben wir so Kapitel und das ist fast wie so eine Grenze zwischen Deutschland und der Schweiz. Zack, Schlagbaum. Aber müssen wir aufpassen, die Kapitel sollen uns nur helfen, dass wir Dinge schnell finden, aber sie sind oft, wir müssen es oft zusammen sehen. Gut, jetzt hatten wir im Matthäus-Evangelium, wo könnt ihr mir noch helfen? 2 Reden hatten wir jetzt schon. Das eine war die Bergpredigt, kannst du mir noch das Kapitel sagen? 5-7? Ja, nicht, dass ihr heute Abend nach Hause geht und sagt, ihr habt nichts gelernt. Also das möchte ich vermeiden. Bergpredigt 5-7. Und jetzt hatten wir die zweite große Rede. Wie könnten wir die Rede denn nennen? In manchen Bibeln steht es drin. Endzeitrede, genau. Matthäus 24 und ich glaube, wir sollten 25 auch dazu nehmen. Haben wir 2 große Reden von Matthäus. Es gibt im Matthäus-Evangelium noch mehr. Habt ihr noch eine Idee? Welche Reden im Matthäus-Evangelium, wo besonders Dinge zusammengefasst sind? Und das macht Matthäus, glauben wir, nicht zufällig, weil er besonders wen erreichen will. Und hier sind wir bei Mission. Wie fängt sein Evangelium schon an? Stammbaum. Jesus ist der Messias. Er ist der, der Nachkomme Davids ist. Und dann, wenn er Kapitel 2 und 3 aufschlagt, was kommt da andauernd? Damit erfüllt wird, was gesagt ist, immer wieder. Jesus erfüllt das Alte Testament. Und hier merken wir schon, hier sind vor allen Dingen die angesprochen, die im Alten Testament zu Hause sind. Also Juden oder Juden, die Christen geworden waren. Wenn das stimmt, dann ist es auch nicht verwunderlich, dass Matthäus sein Evangelium vor allen Dingen nach Reden gruppiert. Denn bei Matthäus tritt Jesus als Rabbi auf, als der Lehrer. Und das ist ganz typisch für die Zielgruppe der Juden. Und deswegen glauben wir, Bergpredigt, Endzeitrede und noch 3 andere besondere Reden sind nicht zufällig im Matthäus-Evangelium. So, jetzt helfen wir nochmal bei den 3 anderen Reden. Habt ihr noch eine Idee? Also, nochmal? Gleichnisse. Gleichnisse. Welches Kapitel? Vorschlag? 13, genau. Genau, ein ganzes Kapitel nur mit den Gleichnissen. Das Himmelreich gleicht, ... Ja?
Ja, der verlorene Sohn, das verlorene Schaf.
Ja, genau. Jetzt musst du mir nur noch helfen, wo finden wir das Gleichnis? Der verlorene Sohn, verlorene Schaf, verlorene Münze. Wie könnte man das rauskriegen? Haben wir eine dabei? Ja, ihr wisst, die ersten Adventisten, William Miller, der hat immer 2 Bücher gehabt, Bibel und Konkordanz. Ja, heute die technisch versierten Leute, die geht noch schneller. Hat jemand einen Vorschlag, verlorener Sohn, wo finden wir das? 15, Matthäus 15, Lukas 15. So, wie könnten wir jetzt rausbekommen, ob das auch in Matthäus zu finden ist? Idee?
Wenn
Wir schlagen Lukas 15 auf. Und wenn ihr eine Bibel habt, die zumindest ein bisschen was an Parallelstellen aufzeigt, dann müsste hier dann stehen bei Lukas 15 Matthäus, Markus oder Johannes. Was findet ihr? Jetzt überraschst du mich. Ja, Matthäus 21, Vers 11. Matthäus 21, 28. Was meint ihr aber? Es hatte ein Mann zwei Söhne und ging zu dem ersten und sprach, mein Sohn, geh hin und arbeite heute im Weinberg. Er antwortete aber und sprach, nein, ich will nicht. Danach reute es ihn und er ging. Hier wird auch ein Gleichnis erzählt, überschrieben, die ungleichen Söhne, aber es hat eine etwas andere Beschreibung wie der verlorene Sohn. Aber manches ist auch parallel, wahrscheinlich steht es deswegen da. Letztlich, glaube ich aber, können wir sehen, das Gleichnis vom verlorenen Sohn ist nur im Lukas-Evangelium berichtet. Also wir haben manche Geschichten, die sind in mehreren Evangelien, manches ist nur in einem. Verlorene Sohn ist so ein Beispiel. Also das berichtet Matthäus nicht. Aber Matthäus, um es nicht zu komplex zu machen, neben der Bergpredigt, Kapitel 5 bis 7, neben der Endzeitrede, Kapitel 24, ich würde auch noch 25 dazu nehmen, neben der Gleichnisrede, Matthäus 13, noch zwei. Da gibt es ein Kapitel, da geht es speziell um die Gemeinde. Manchmal Stichwort Gemeindezucht, korrigierende Seelsorge. Habt ihr eine Idee, wo das steht? Matthäus 18. So, und jetzt komme ich auf das Kapitel mit der Mission. Matthäus 10. Ich hoffe, jetzt habe ich euch nicht verwirrt, sondern ein bisschen motiviert zu sagen, ja, wir gucken uns das auch ein bisschen an, was so alles drinsteht. Also Matthäus 10, die große Rede Jesu über die Mission, und da ist die Aussendung der 12 und dann kommende Verfolgung, Menschenfurcht, Gottesfurcht und so weiter. Also, wir kommen zurück auf die ursprüngliche Frage, wo berichtet uns die Bibel besonders etwas über Mission? Apostelgeschichte, 28 Kapitel. Besonders jetzt vielleicht die Rede Jesu über Mission, die wir nicht zufällig im Matthäusevangelium finden, Kapitel 10. Jetzt hätte ich noch gerne was aus dem Alten Testament. Mission, Alte Testament ist viel dicker wie das Neue Testament. Gibt es denn im Alten Testament irgendein Buch, das sich sehr stark mit Mission beschäftigt? Daniel und Jona wurde genannt. Und ich glaube, das sind sehr gute Antworten. Jona, aber auch Daniel, weil er selbst Zeuge ist. Und wir merken, das Kapitel, das Buch Daniel hat, wie viele Kapitel hat das Buch Daniel nochmal? Diesmal nicht 28, ein bisschen weniger. 12, genau. Und wenn wir die 12 mal anschauen, geht es da, in der Hälfte etwa geht es um prophetische Dinge. Und die andere Hälfte, da geht es um sehr persönliche Dinge, wie Daniel lebt, auch missionarisch lebt. Aber ich würde gerne heute Abend ein bisschen auf das Buch Jona eingehen. Also haben wir, glaube ich, schon was miteinander gelernt heute Abend. Und konzentrieren uns jetzt mal ein bisschen stärker auf dieses kleine Buch im Alten Testament. Sogenannter kleiner Prophet Jona hat nur 4 Kapitel. Ich bin immer ein großer Freund zu gucken, um was geht es denn so im Groben, weil das hilft mir zumindest immer zu sagen, kann mir das auch ein bisschen vorstellen, um was es geht. Ich kann es ein bisschen strukturieren und kann dann letztlich auch mehr damit anfangen. Und ich würde gerne heute Abend noch kurz, eine Uhr habt ihr nicht hier, das ist gefährlich, dann gucke ich euch an und merke, wann ich aufhören sollte. Ich habe das heute Abend überschrieben, wenn Unmögliches möglich wird, 1, ein Aufruf zur Standortbestimmung. Also ich sage das nochmal, du bist aber lieb, dankeschön. Jetzt habt ihr mir aber noch nicht gesagt, wie lange ich sprechen darf, wahrscheinlich bis 9 schätze ich oder so, oder? Wenn Unmögliches möglich wird, erster Teil, ein Aufruf zur Standortbestimmung. Und hier bringe ich euch schon wieder eine Erfahrung aus meiner Zeit, wo ich noch nicht gläubig war. Wir hatten in unserem Ausbildungsprogramm beim Militär in Deutschland, hatten wir so eine Art Abschlussprüfung. Und bei dieser Abschlussprüfung, ich weiß nicht, in der Schweiz sind ja auch manche militärisch unterwegs, da musste man eine Durchschlagübung von 150 Kilometern bewältigen. Also das waren Zeiten, da sah ich noch ein bisschen schlanker und sportlicher aus wie heute. Und da haben wir uns auf den Weg gemacht. 150 Kilometer, so in kleinen Gruppen. Das war damals das große Abenteuer, Fische fangen und sich durchschlagen und sich anmalen und all diese Dinge. Aber eines war dabei ganz wichtig. Die 150 Kilometer gab es nur, wenn man den richtigen Weg gefunden hat. Wenn man aber ein bisschen extra marschiert ist, dann konnten das locker auch mehr werden. Das heißt, man war sehr stark daran interessiert, möglichst den richtigen Weg zu finden, um nicht extra Kilometer laufen zu müssen. Denn man hatte einiges dabei, auf dem Rücken und in der Hand und auf dem Kopf. Und ja, wie fand man das, wie konnte man das gut anstellen? Und ich erinnere mich noch sehr gut, als wir ausgesetzt wurden, in Österreich, weiß nicht, da gibt es die ADWA, weiß nicht, in der Schweiz heißt das, auch ADWA. Und die machen am Wochenende, deswegen ist unsere jüngste Tochter auch nicht dabei, die machen am Wochenende gerade Cobra. Also ich kenne das auch in der Schweiz hier, Cobra. Ich kannte das auch nicht. Cobra heißt, die werden irgendwo im Wald ausgesetzt und dann müssen sie irgendwo finden, wo das Versteck ist, wo sie was zu essen finden. Und das macht den Kindern höllisch Spaß, vor allen Dingen, wenn das nachts dann ist und so. Also die machen gerade Cobra in Bogenhofen. Und wir haben sowas Ähnliches gemacht. Wir wurden auch irgendwo ausgesetzt, haben manches bekommen, so eine Skizze oder manchmal auch eine Karte. Und dann war unsere erste ganz wichtige Aufgabe Standortbestimmung. Du musstest erstmal verstehen, wo bin ich denn hier auf dieser Skizze oder auf dieser Karte? Und das ist mitunter gar nicht so leicht. Ja. Aber das war der erste wichtige Schritt. Sonst bist du irgendwo hingelaufen und bist wahrscheinlich, wärst nie am Ziel angekommen. Standortbestimmung. Und ich dachte mir, wenn wir über das Thema Mission miteinander nachdenken, wenn Unmögliches möglich wird, sollten wir erstmal gucken, wo stehen wir denn selbst, bevor wir vielleicht an andere denken. Und da, meine ich, ist das Buch Jona hilfreich. Ich behaupte mal, im Buch Jona finden wir vier grundsätzliche Haltungen. Das kann man sich gut merken, oder? Vier ist überschaubar. So, jetzt hat das Buch auch zufälligerweise vier Kapitel, aber das muss nichts heißen. Jetzt würde ich euch einfach mal fragen, wenn ihr an Jona und die Geschichte, die in dem Buch beschrieben ist, denkt, und da sind immer wieder missionarische Aspekte, was sind denn wohl so... Wie könnte man das gliedern, dieses Buch, die Geschichte von Jona? So in vier Teile. Hättet ihr eine Idee für mich? Und vielleicht sind es auch ganz grundsätzliche Haltungen. Genau, wir fangen schon mal an. Fangen wir bei eins an. Was hättet ihr für einen Vorschlag? Und wir können das ja miteinander besprechen, das entwickelt sich. Berufung. Sehr gut, das ist was ganz Wichtiges. Ohne Berufung, genau, Berufung. Ja, wir halten einfach mal fest, wir sammeln mal ein bisschen. Würde jemand anders starten?
Ist gut.
Berufung ist gut. Mhm. Ich habe das sehr genossen, als wir die Gebetsgemeinschaft gehabt haben. Da haben meine beiden Brüder, ich konnte sie gerade noch so verstehen. Aber ich muss sagen, das hört sich viel schöner an, wie das Deutsch, das ich spreche. Einfach so vertrauter, so. Mehr als Freunde. Finde ich sehr schön. Also der Schurt, Berufung, Schurt. Flucht vor Gott. Kommt das gleich nach der Berufung? Das finde ich ja seltsam, oder? Da wird jemand berufen und dann flieht er? Wir bewerten noch nicht, wir halten einfach mal fest. Also Berufung, Flucht vor Gott wird dann gesagt. Noch eine Idee? Was anderes oder wie es weitergeht im Buch Jona? Untergang. Berufung, Flucht, Untergang.
Was bereuen, hätte ich auch gesagt.
Bereuen. Berufung, Flucht, Untergang, bereuen. Nochmal?
Das sind vier.
Na gut, vielleicht kommt noch was dazu. Also, aber ihr merkt schon, man muss gucken, dass nicht zu viel ist. Selbstgerecht auch. Wie war das nochmal? Berufung, Flucht, Untergang, Reue, selbstgerecht. Nochmal? Kommt beim Jona auch Verkündigung vor? Ah ja, das ist ja ein Buch, was über Messias, ja, geht schon. Verkündigung. Nochmal? Er ist ehrlich auch. Jetzt komme ich langsam nicht mehr mit. Stolz, wir nehmen das gerne auf, aber ihr merkt, es ist gar nicht so leicht, ne, wenn man sagt, wenn es mehr wie eine Hand wird, muss man schon gut mitdenken. Noch was, wenn ihr so ans Ende der Geschichte von Jona denkt. Er wollte sterben. Ja, das ist ja ganz interessant. Ein Missionar, der sterben will. Er ist?
Missgunst.
Gut, vielleicht, also das haben wir 10. Merke, steckt eine ganze Menge drin. Ja? Das ist schon fast für meine begrenzten Möglichkeiten fast schon zu viel. Jetzt passt mal auf, jetzt nehmen wir mal die Bibel zur Hand und gucken mal, ich würde euch vor allen Dingen mal sensibilisieren, ob ihr irgendwo eine besondere Tätigkeit, ein Verb findet, wenn wir hier die Geschichte von Jona lesen. Und vielleicht können wir das einfach mal machen. Ja? Ich würde mal lesen nach der Luther-Übersetzung, nicht zu schnell. Und dann, wenn ihr den Eindruck habt, aha, hier ist es, dann macht euch doch bitte bemerkbar. Also wir gucken das Buch Jona durch, ein Buch, das sehr stark über Mission redet, und wir fragen uns, um was geht es hier eigentlich im Großen? Ja? Jona 1, 1. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Mach dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wieder sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Aber Jona machte sich auf und wollte von dem Herrn nach Tarsis fliehen und kam hinab nach Jaffo. Und als er ein Schiff fand, das nach Tarsis fahren wollte, gab er Fährgeld und trat hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren und dem Herrn aus den Augen zu kommen. Da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Und die Schiffsleute fürchteten sich und schrien, ein jeder zu seinem Gott, und warfen die Ladung, die im Schiff war, ins Meer, dass es leichter würde. Aber Jona war hinunter in das Schiff gestiegen, lag und schlief. Da trat zu ihm der Schiffsherr und sprach zu ihm, was schläfst du? Steh auf, ruf deinen Gott an, ob vielleicht dieser Gott an uns gedenken will, dass wir nicht verderben. Und einer sprach zum anderen, kommt, wir wollen losen, dass wir erfahren, um wes Willen es uns so übel geht. Und als sie losten, traf's Jona. Da sprachen sie zu ihm, sag uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Aus welchem Land bist du und von welchem Volk bist du? Er sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir denn mit dir tun, dass das Meer stille werde und von uns ablasse, denn das Meer ging immer ungestümer. Er sprach zu ihnen, nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer still werden und von euch ablassen, denn ich weiß, dass um meinetwillen dieses große Ungewitter über euch gekommen ist. Doch die Leute ruderten, dass sie wieder ans Land kämen, aber sie konnten nicht, denn das Meer ging immer ungestümer gegen sie an. Da riefen sie zu dem Herrn und sprachen, ach Herr, lass uns nicht verderben um des Lebens dieses Mannes willen und rechne uns nicht unschuldiges Blut zu, denn du, Herr, tust, wie dir es gefällt. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da wurde das Meer still und ließ ab von seinem Wüten. Und die Leute fürchteten den Herrn sehr und brachten dem Herrn Opfer dar und taten Gelübde. Das war jetzt nicht so überraschend, die Geschichte für dich, oder? Dass die Bibel gleich aus der Hand fällt. Also, Kapitel 1. Haben es nochmal gelesen. Was meint ihr, was ist das Entscheidende hier?
Er schlief zuerst und fürchtete aber doch den Herrn. Also
ja, er schlief und sagt doch, dass er den Herrn fürchtet. Sagt er es, dass er den Herrn fürchtet, oder fürchtet er den Herrn? Er sagt es nicht. Gucken wir nochmal nach. Vers 9. Mag jemand Vers 9 für uns lesen? 1, 9? Er sagt es. Meine Frage ist, sind das nur Worte oder ist das wirklich so? Was heißt denn den Herrn fürchten?
Er hat keine
Er hat keine Ehrfurcht vor Gott. Sonst wäre er nicht geflohen. Sonst hätte er den Auftrag ernst angenommen. Ich sage nicht ohne angenommen. Würdet ihr damit übereinstimmen? Schon, würde ich auch. Um was geht's zentral? Er flieht. Finden wir das irgendwo im Vers? Zwei? Vers 3. Er flieht. So. Ja, ich glaube auch. Scheint mir so auch. Also wenn wir über Mission reden, das Buch, was im Alten Testament am stärksten, glaube ich, darüber redet, es fängt an mit jemand, der Missionar ist und der vor dem Auftrag flieht. Das ist interessant, oder? Das ist doch interessant. Warum flieht Jona vor dem Auftrag? Na, da gibt es ganz offensichtliche Gründe. Helft mir, Ninive. Könnt ihr mir was zu Ninive sagen? Genau, was soll er? Das sind unreine Menschen. Das ist übrigens eine Idee, die finden wir im Neuen Testament wieder. Wisst ihr, in welchem Buch? Wo finden wir im Neuen Testament, dass das unreine Menschen sind? Was soll ich da? Wo finden wir das im Neuen Testament? Bitte? Sehr gut. Sag's mir noch wo? Welches Buch? Welches Buch im Neuen Testament redet von Mission vor allen Dingen? Apostelgeschichte. Petrus, Apostelgeschichte, das sind unreine Menschen, zu denen muss ich erst gar nicht gehen. Wo in der Apostelgeschichte? Ah, schlag die Bibel auf. 9 ist gut, fast. Wo? Das ist nämlich ganz interessant, dieser Gedanke kommt wieder und ich glaube, der ist bis heute da. Was soll ich bei den Menschen, die sind unrein? Wo? Apostelgeschichte, wo? Das ist das schönste Geräusch, finde ich, was wir gerade hören. 10 Treffer. Apostelgeschichte 10, da sollte man noch drauf zu sprechen kommen. Super. Apostelgeschichte 10, die Geschichte mit Cornelius. Und Petrus sagt, die sind unrein, was soll ich da hingehen? Wer war Petrus? Ein Missionar. Er war einer der Leiter der neutestamentlichen Gemeinde und er war doch so begrenzt in seinem Verständnis, so eng. Interessant. Wir kommen zurück zu Jona und zu der Frage, warum flieht er, warum nimmt er den Auftrag nicht an? Ninive habe ich genannt und du hast gesagt, das waren ja Unreine, was soll ich da? Das ist ein sehr guter Punkt. Könnte man noch was zu Ninive sagen? Ihr wisst noch was über Ninive.
Die größte Stadt.
Sehr gut. Was wissen wir? Kleine Stadt, mittlere Stadt, große Stadt? Große Stadt, sehr große Stadt, ganz genau. Eine sehr große Stadt für die damalige Zeit. Weltmetropole. So, jetzt helft mir ein bisschen. Wer wohnte denn in Ninive? Die Assyrer, sehr gut. Was wissen wir denn über die Assyrer? Nur ganz kurz. Böse. Stimmt, die waren bekannt, dass sie sehr grausam waren. Ja, die haben ihre Feinde eingemauert und dann sind sie irgendwie umgekommen. Und wenn sie eingefallen sind, dann ging es meistens ganz schlimm hier. Also ganz schlimme, ungläubige Heiden. Und da soll er in ihr Zentrum gehen. Ninive City. Können wir begreifen, dass der Jona nicht groß angetan war von diesem Auftrag? Hätte man sich ein Missionsgebiet auswählen können zur damaligen Zeit, das wahrscheinlich, was ist denn das Gegenteil von vielversprechend? Deprimierend, wo man überhaupt keinen Erfolg hätte erwarten können? Also ich kann das nicht genau beurteilen, aber ich glaube, Ninive lag ziemlich weit oben in der Rangliste. Aussichtslos, das ist ein gutes Wort. Eigentlich eine aussichtslose Mission. Das würden wir neudeutsch sagen, da muss ich mal hier bei den jungen Frauen nachfragen. Wie heißt eine aussichtslose Mission neudeutsch? Mission Impossible, oder? Das ist eine Mission Impossible hier, was der Jona bekommt. Aussichtslose Mission. So, halten wir kurz an. Könnte es sein, dass wir in Bern sind im Jahr 2013 und wir reden über eine aussichtslose Mission? Wir sind gar nicht so weit weg von Jona, oder? Und was ist die menschliche Reaktion, wenn wir vor einer aussichtslosen Mission stehen? Na, entweder wir sagen, das wollen wir aber in der Regel sagen wir, lieber nach Tarsis. Wisst ihr, wo Tarsis war? Spanien ist immer gut, oder? Scheint die Sonne, kann man sich an den Strand legen, Costa del Sol. Ist viel angenehmer, als nach Ninive zu gehen. Das müssen wir festhalten. Nichts hat sich verändert. Und die erste Reaktion, die wir bei Jona 1 feststellen können, Jona flieht. Unser Thema heute Abend lautet Aufruf zur Standortbestimmung. Also, geht's gleich weiter. Ist keine angenehme Predigt. Wie würden wir das anders übersetzen, wieder sie zu predigen? Da haben wir auch so spezielle Begriffe als Adventisten. Dreiengelsbotschaft. Gerichtsbotschaft, ne? Gerichtsbotschaft. Ja. Auch da sind wir ganz nah dran. Und deswegen sage ich glaube, die erste natürliche Reaktion ist zu fliehen. Und deswegen komme ich nochmal auf meinen Punkt, Aufruf zur Standortsbestimmung, kann es sein, dass du gerade auf der Flucht bist? Das ist, glaube ich, die Frage, die mir Gott stellt in diesem Kapitel. Kann es sein, lieber Chris, obwohl du Adventist bist, jetzt schon auch seit vielen Jahren, vieles weißt, Verantwortung hast, kann es sein, dass du auf der Flucht bist? Standortbestimmung. Punkt 1. Nächster wichtiger Bereich im Leben vom Jona. Was kommt danach, nach der Flucht? Okay. Mhm. Er fällt tief. Habt ihr mal geschaut in Kapitel 2, wie oft dieser Begriff tief oder die Beschreibung der Tiefe hier vorkommt? Das öfter. Also ich mag das dann immer ein bisschen so mit einer Farbe meine Bibel anzustreichen, da wird das ganz deutlich. Er fällt tief. Was passiert noch in Kapitel 2? Vers 4, magst du ihn uns mal lesen? Ja, fast überraschend, das Letzte, oder? Also das tief, immer tiefer, immer tiefer, immer tiefer. Ewiglich kommt dann in Vers 7, erster Teil. Und dann kommt das Aber. Aber du hast mein Leben aus dem Verderben geführt, Herr, mein Gott. Das heißt, Jonas sinkt sehr tief. Und was ihm da passiert, das hat für ihn auch was mit Gott zu tun. Merken wir ganz deutlich, ne? Also wie könnten wir beschreiben, was hier passiert? Bist du schon mal von einem Fisch aufgefressen worden? Mitten da irgendwo, also ich kenne mich jetzt nicht so gut aus, wie dick die Därme sind, wie stark die Verdauungsflüssigkeit ist, aber ich sage mal so, auf den ersten Blick müssten wir sagen, keine Chance da zu überleben. Könnten wir es umschreiben, vielleicht Krisensituation oder ist es noch zu harmlos? Jemand von euch wollte was sagen? Ja? Ja? Krise. Könnte es sein, dass Gott, der noch nach wie vor der Gott ist, der das Wasser bewegt? In Deutschland wird gerade ziemlich viel Wasser bewegt. Und ich merke immer wieder, wenn Menschen merken, die Welt ist gar nicht so sicher. Ja, unsere Tochter, unsere 14-jährige Tochter hat heute Morgen meine Frau gefragt, oh Mama, könnt ihr überhaupt dahin fahren, wo ihr hin wollt? Ist das nicht gefährlich mit dem ganzen Wasser? Wenn wir merken, dass die Welt gar nicht so kontrollierbar ist. Wir waren zu einer Taufe in Bogenhofen vor 2,5 Jahren und dachten, wir wären noch für eine Taufe da. Und dann kam der Ruf. Aber dann sind wir länger in Bogenhofen geblieben und wir konnten nicht zurück nach Thailand. Wisst ihr warum? 2,5 Jahre ist das her. Habt ihr das noch irgendwo in Erinnerung, was da gerade war in Europa? Irgend so ein Vulkan, dessen Name ich nie vorher gehört habe und den ich auch nie aussprechen konnte, der hatte eine gewisse Aktivität. Und erinnert euch an die Bilder? Ich war in München am Flughafen, weil ich umbuchen musste. Der Münchner Flughafen war leer. Da war kein Mensch. Und wir haben einen Monat oder mehr als einen Monat später in Thailand Menschen am Strand getroffen, die schon über 2 Monate warteten und nicht mehr zurück nach Deutschland kamen. So ein kleiner Fuzzi-Vulkan irgendwo in Island und er bringt unsere scheinbar so sichere Welt ziemlich durcheinander. Ich habe den Eindruck, dass der Schöpfer des Himmels und des Universums Dinge, glaube ich, auch anpackt, um uns und anderen Menschen zu zeigen, wie abhängig wir letztlich von Gott sind. Manchmal sind es die Krisen in unserem Leben, die uns innehalten lassen. Und mir scheint letztlich hier, für mich ist entscheidend hier geworden, dass Jona in Kapitel 2 durch diese Umstände, durch diese Krise ein Mann ist, der betet. Und beten ist ja eigentlich sowas, da sagen wir, beten tut man, wenn man glaubt, es ist gut, das zu tun und es ist keine Zeitverschwendung. Ich glaube, das wird dem Jona hier ganz deutlich. Im Kapitel 1 ist er der, der flieht vor dem Auftrag. In Kapitel 2 ist er der, den Gott in den Fisch bringt, der ruhig gehalten wird und der betet. In Kapitel 3 kommt das, was uns eigentlich am stärksten interessieren würde, oder? Die Verkündigung. Und der Dietmar hat schon ein bisschen was gesagt zur Botschaft. Wie viel wird denn hier eigentlich beschrieben über die Verkündigung? Vers 4, 3, 4. Und als Jona anfing, in die Stadt hineinzugehen und eine Tagesreise weit gekommen war, predigte er und sprach, es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Punkt! Das ist die ganze Verkündigung. Keine lange Serie, keine 28 Themen. Das ist alles, was uns im Buch berichtet wird, oder? Vers 4 am Ende. Es sind noch 40 Tage, so wird Ninive untergehen. Ist das nicht überraschend? Da redet dieses Buch Jona vor allen Dingen von Mission und die Predigt, die Botschaft, die Methode in einem Satz. Scheint doch überraschend, oder? Da könnte ich ja fast zu dem Ergebnis kommen, scheinbar ist es viel wichtiger, wer das schwächste Glied in Gottes Plan ist, nämlich seine wunderbare Botschaft allen Menschen zu verkünden. Das schwächste Glied ist immer der verkündigt, der Mensch. Alles andere ist perfekt, die Botschaft ist perfekt, Gott ist perfekt, die Engel sind perfekt, alles perfekt. Und dann wählt sich Gott das schwächste Glied, das sind wir. Und ich glaube, das Buch Jona spricht viel mehr über diesen Mann in dem Fall, oder es könnte auch eine Frau sein. Und die Botschaft ist eigentlich ganz kurz. Das scheint, dass der Bote auch eine ganz besondere Bedeutung hat. Erstmal sehen wir, der Bote flieht, dann sehen wir, der Bote betet, also mit anderen Worten, eine Fluchthaltung, so möchte ich es mal nennen für heute Abend, oder eine Vorbereitungshaltung, eine Haltung im Gebet, oder eine Missionshaltung, wobei die scheinbar nur eine ganz kurze Aufnahme ist. Es geht vielmehr um Fliehen und Beten und dann um das Nächste, aber den Moment, wo Jona aktiv ist, wo er das wahrscheinlich tut, was Gott will, ist ganz kurz hier nur, interessanterweise. Diese Missionshaltung, ja, und dann kommt noch was danach. Wie könnte man denn das nennen, was danach passiert? Eigentlich wäre es doch schön, wenn die Geschichte hier aufhören würde, oder? Jemand flieht vor Gott, dann bringt ihn Gott zur Besinnung und er betet im Fischbauch und dann geht er doch nach Ninive, er bekommt die zweite Chance, er predigt, die Leute bekehren sich. Das ist die Geschichte von Jona. Was passiert jetzt noch? Große Enttäuschung. Könnte es sein, dass Mission etwas mit großer Enttäuschung zu tun hat? Ist noch mehr da als Enttäuschung, ja?
Normalerweise ist man enttäuscht, weil die Menschen nicht hören wollen, aber die hörten ja und wir konnten das nicht haben,
ja. Ja, hundertprozentig. Was wird denn hier berichtet? Also haben wir das vergessen? Ich bin ein bisschen überrascht, dass wir über Enttäuschung. Da macht er so einen Aufruf: Empathie -10. Manchmal bin ich ein bisschen salopp entschuldigt, ja. Vorbereitende Maßnahmen, felt needs, wie wir das heute sagen, nichts gleich, volle Kanne. Wer mag denn mal ab Vers 5? Magst du uns das mal lesen? Das wäre lieb. Ab Vers 5, ein paar Verse. Was passiert nach der Botschaft von Jona? Jetzt stelle ich die Frage, gibt es im biblischen Bericht oder in der Kirchengeschichte eine vergleichbare Situation, wo ein Mensch mit einer ganz kurzen, direkten Botschaft in einem Missionsgebiet, wo wir eben festgestellt haben, Mission Impossible. Das ist eigentlich, du hast gesagt, das ist, wie hast du nochmal formuliert? Das war ganz toll formuliert. Aussichtslos, dass das Ergebnis so schnell kommt und so gewaltig kommt. Das würde ja auf heute übertragen heißen, jemand kommt nach Bern, geht in die Fußgängerzone oder geht zum lokalen Radiosender, sagt eine kurze Botschaft und der Oberbürgermeister von Bern, dessen Namen ich leider nicht kenne, sagt, bitte? Der Herr Chappett, der sagt, liebe Berner, es ist Zeit. Und es tut sich was in der Stadt, dass ein Fasten da ist und dass die Menschen sich bekehren. Das ist passiert hier, oder? Und das in Ninive bei den Assyrern. Und trotzdem ist interessant, war unsere Reaktion Enttäuschung. Ja, eigentlich müsste der Jona doch, der müsste doch auf Wolke 7 sein, oder? Ein Missionar geht irgendwo hin und das würden wir uns doch alle wünschen, oder? Ich weiß, ich war als Theologiestudent, war ich zum zweiten Mal dann in der im ehemaligen Ostblock. Ich durfte eigentlich gar nicht, weil ich Geheimnisträger war, weil wir eben mit diesen atomaren Waffen gearbeitet haben, aber ich bin dann schon mal nach Friedensau, da hatten wir eine Studentenbegegnung und später habe ich einen LKW für ADRA nach Moskau gefahren. Und das war gerade die Zeit, vielleicht können sich manche noch daran erinnern, da hat Mark Finley, ich habe das Plakat draußen gesehen von ihm, Mark Finley hat in dieser Zeit, er war einer der Ersten, der hat dort Evangelisation gehalten. Im Kreml. Ein riesiger Saal, ich weiß nicht wie viel. Aber ich weiß noch, im Kreml. Es kamen so viele Menschen, er hat an jedem Abend zweimal gepredigt. Und da waren Tausende. Und ich bin dann südlich von Moskau in Tula, ist unsere Schule, unsere Universität, jetzt Saugski. Da waren wir am Sabbat und in der Nähe war so eine, ich weiß nicht, ob Retortenstadt der richtige Begriff ist, also eine Stadt aus dem Nichts aufgebaut. Da waren fast nur Naturwissenschaftler, also Chemiker, Physiker und so weiter. Und dann bin ich abends mit Mark Finley zusammen dort in diese Stadt und er hat Vorträge gehalten. Bei Leuten, die wirklich Spezialisten waren. Und ich werde dieses Bild nie vergessen. Wir waren hinter dem eisernen Vorhang, mitten im Kommunismus. Das waren hoch ausgebildete Leute, Professoren. Und Mark Finley stand vorne. Die Leute hatten kaum Bibeln. Die gab es gar nicht. Und sie saßen da und schrieben mit. Und es war eine Stille, dass man Stecknadeln hätte fallen können. Hunderte von diesen Menschen. Und als er mit seinem Vortrag fertig war, stellten sie ihm ganz, ich möchte nicht sagen einfache Fragen, aber so ganz grundsätzliche Fragen des Lebens. Mein Sohn ist bei einem Autounfall umgekommen. Was ist mit ihm? Gibt es eine Hoffnung für ihn? Ich werde diese Momente nie vergessen. Wer hätte gedacht, dass das binnen Monaten möglich gewesen wäre in der Sowjetunion? Und da sind Hunderte und Tausende Menschen, die keine Grundlage mehr für ihr Leben hatten. Die waren offen. Wie damals. Wir wissen auch von Ninive, das war nicht immer so. Wenn wir nachher im Buch Nahum nachlesen, merken wir, die Stadt hat sich leider auch wieder verändert. So ist es heute auch wieder in der Sowjetunion. Wenn man heute anfragen würde, ob man im Kreml eine Evangelisation halten kann, vermute ich, das wird schwierig. Und ich weiß auch nicht, ob Tausende kommen würden. Manche Dinge haben ihren Zeitpunkt. Im Griechischen, im Neuen Testament, würde man sagen, das ist der Kairos, der Moment Gottes. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo hatten wir angefangen? Ja, genau. Wie reagiert denn Jona auf diese Situation? Und jetzt müssen wir langsam zum Ende kommen. Wir haben schon nach 9. Danke für eure Geduld. Du sagst Enttäuschung, du sagst, eigentlich hat er gar keinen Grund, weil da passiert ja Gewaltiges. Also Enttäuschung könnte ich verstehen, Wolke 7 könnte ich auch verstehen, aber dass er zornig wird, helft mir. Also das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nun wirklich nicht. Wie kann er zornig werden? Das verstehe ich trotzdem nicht. Auch wenn er es eh gewusst hätte, er hätte doch vorausfallen können. Also erstmal für die Menschen und dann, Gott hat ihn gebraucht. Und er konnte Instrument Gottes sein und Tausende bekehren sich da. Wie kann er zornig? Selbstgerecht. Kann es sowas geben, dass man sauer ist, dass Gott so gnädig ist? Da will ich gleich nochmal gerne drauf zurückkommen. Lest mal Kapitel 4, wie oft ich, mein und so weiter davor kommt. Ja, jetzt war hier hinten noch eine. Hat auch gesagt. Sehr interessant. Wo sind wir da? In welchem Buch? Apostelgeschichte. Jetzt können wir ja froh sein, dass das nur ein Problem bei Jona war und in der Apostelgeschichte. Kannst du mir nochmal sagen, wie hast du es gerade formuliert? Weißt du es noch? Sauer auf Gott sein, weil er so gnädig war. Ich muss langsam zum Ende kommen, es fällt mir schwer. Aber ich frage euch doch nochmal, fällt euch in der Bibel eine Geschichte ein, eine Begebenheit, wo das Realität ist? Dass jemand sauer ist oder Gruppen sauer sind auf Gott, weil er so gnädig ist? Das ist interessant, das Gleichnis redet von zwei. Wenn ihr mir jetzt noch sagen könnt, wo stand nochmal das Gleichnis vom verlorenen Sohn? 15, sehr gut, sehr gut. Genau, der zweite Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn, Lukas 15. Noch eine Idee, außer der zweite Sohn im Gleichnis vom verlorenen Sohn? Die Ehebrecherin? Ja? Du meinst die Situation, wo sie dann in der Mitte steht und Jesus sagt, wer den ersten Stein hat? Wisst ihr auch noch, wo das steht? Johannes, sehr gut. Johannes ist oft der, der so die Begebenheiten, so die persönlichen, Nikodemus und die Frau am Jakobsbrunnen und der Kranke am Teich Bethesda. Und dann kommt auch die Geschichte mit der Frau, das finden wir in, machen wir kurz einen Ausflug in Johannes. Nicht zu viel, mehr sollten wir heute Abend nicht machen, aber das nehmen wir noch mit. Wo finden wir das, Johannes? Ja, relativ weit vorne, müsst nicht viel blättern. Acht, genau. Acht. So, ich glaube, wir sollten hier einen Schlussstrich erstmal ziehen. Welcher Knecht?
Der Knecht, der eine, der die großen Schulden hatte und die wurden ihm erlassen.
Schalks Knecht. Ja. Und dann kommt sein Schuldner.
Genau. Und er lässt ihn die Schuld nicht.
Interessant. Er hätte ja auch so beeindruckt sein von der Gnade, die er gerade erlebt hat, dass er das gerne hätte weitergeben können in seinem kleinen Raum. Stimmt.
Es gibt ja auch dieses Gleichnis, wo das also die Arbeiten, es gibt Arbeiter, die den ganzen Tag arbeiten, und dann kommt gerade zwei Stunden davor und bekommt den gleichen Lohn.
Und da haben sie Not mit. Gleichnis von den Arbeitern im Weinberg. Also ihr merkt, wenn wir anfangen zu denken, das ist eigentlich eine Sache, die oft in der Bibel aufgegriffen wird. So, jetzt ist ja die Frage, das Thema heute Abend war ein Aufruf zur Standortbestimmung. Und jetzt sage ich dir nochmal, Jona hatte am Anfang die Haltung der Flucht. Dann die Haltung des Gebets, also der Vorbereitung eigentlich. Dann hatte er eine missionarische Haltung, eigentlich nur für eine kurze Zeit scheinbar. Und dann hat er eine Haltung, tja, wie können wir das beschreiben? Dass er sauer ist, dass Gott so gnädig ist. Dass er eigentlich in seiner Ecke sitzt und schmollt. Und das möchte ich abschließend nochmal fragen. Bist du vielleicht in einer dieser vier Haltungen gerade unterwegs? Bist du mehr auf der Flucht, weil du sagst, das Ninive, furchtbar. Mission impossible. Da gehe ich lieber nach Tarsis. Oder bist du in der Haltung der Vorbereitung, dass du fragst, lieber Gott, wie geht's weiter? Ich sitze mitten im Fisch drin, du hast mich zur Ruhe gestellt, vielleicht habe ich eine Krankheit, vielleicht, und ich flehe dich an und hilf mir zu zeigen, wie soll es mit mir weitergehen? Wo ist dein Plan in meinem Leben? Oder bist du vielleicht gerade in der Haltung, dass du sagst, ich bin von Gott begeistert und ich möchte meinen Glauben eigentlich ganz automatisch weitergeben? Einige von euch kenne ich vom Houston Mission Kongress. Ich werde nie vergessen, die Begeisterung der jungen Leute, wie die nach Mannheim rausgegangen sind. Über 1000, 1500. Und in der S-Bahn so laut gesungen haben, dass die Leute das draußen gehört haben und gar nicht wussten, was da passiert. Das sind für mich die wertvollsten Erlebnisse in meinem Leben. Was Gott tun kann, auch hier bei uns. Oder bin ich vielleicht gerade in der Haltung, dass ich schmolle und sage, wie kann Gott nur so gnädig sein? Ich bin ihm so treu. Zehnten, kein Tropfen Alkohol. Gut, optisch stehe ich jetzt heute nicht so toll vor euch, aber generell passt alles. Und da kommt jemand vielleicht auf den letzten Drücker und dem ist Gott genauso gnädig. Sind die Menschen in Ninive, bei Cornelius, irgendwo in Bern nicht eigentlich unrein? Schmoll ich vielleicht in meiner Kuschelecke? Standortbestimmung. Wenn Unmögliches möglich wird, dann kann es auch mit Gottes Hilfe immer wieder geschehen, dass er mich wie Jona herausholt aus meiner Flucht, aus meinem Schmollen, mir vielleicht eine Zeit des Gebets verordnet, der Vorbereitung, weil er mich gebrauchen will. Ich würde an dieser Stelle gern mit euch beten. Unser guter Vater, Es ist ein Vorrecht, dass wir hier zusammen sein können und dass wir spüren, wir sind Familie. Ganz egal, wo wir herkommen, welche Hautfarbe wir haben, welches Geschlecht wir haben. Danke dafür, dass wir das erleben können, dass du hier in Bern eine Familie hast und dass sie zusammenkommt. Ich möchte dich bitten, dass du deine Gemeinde hier segnest, Herr. Dass du all die, die anwesend sind, segnest, aber auch die, die nicht anwesend sind, Herr. Wir haben ein bisschen in dein Wort reingeschaut und ich denke, wir haben alle gemerkt, dass es ein lebendiges Wort ist. Dass du uns ansprichst in unserer Situation. Und wenn deine Botschaft heute Abend war, ein Aufruf zur Standortbestimmung, Herr, du weißt, wo ich gerade bin, ob ich auf der Flucht bin, ob ich Angst habe vor Ninive und den Menschen, ob ich gerade in der Vorbereitung bin und ich frage, Herr, was willst du mit mir machen in meinem Leben? Zeig mir deinen Plan. Ob ich vielleicht gerade voller Motivation auch das, was du mir geschenkt hast, an andere weitergebe. Oder ob ich auf meinem Hügel sitze und runterschaue und kritisiere, was die Gemeinde macht, was andere machen. Letztlich dich kritisiere, dass du so gnädig bist und schmolle. Herr, mach uns bewusst, wo wir sind. Und schenk uns die Kraft, dahin zu gehen, wo du uns haben möchtest. Wir danken dir für deine Gnade, für deine Liebe, für deine Hoffnung und für deinen Sabbatsegen. In deinem Namen, Herr Jesus. Amen.
Diese Produktion kommt von Amazing Recordings. Auf unserer Website stellen wir Ihnen freie Audiodateien und vieles andere zur Verfügung. Weitere Medien und mehr über Amazing Recordings unter www.amazingrecordings.org.